Wer mich noch nicht kennt, ich bin Andrea Siebers, mein Name. Ich bin auch Vollzeitmissionarin im Gebetshaus seit ungefähr anderthalb Jahren. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, dass ich hier im Gebetshaus sein und arbeiten darf, dass ich so viel Zeit habe, einfach im Gebet, in der Fürbitte, im Lobpreis zu verbringen. Und vieles, was ich euch heute erzähle, ist einfach in Gebetszeiten entstanden, wo ich einfach so vor Gott war und überlegt habe, was soll ich diesen Leuten erzählen, was ist es, was gerade dran ist und was ist eigentlich in mir, was passiert. Die letzten Wochen oder vielleicht auch schon zwei, drei Monate haben wir so eine Entwicklung im Gebetshaus gemacht, wo wir ganz viel im Heiligen Geist gewachsen sind, wo der Heilige Geist so auf manchmal etwas unkonventionelle Art gewirkt hat und Mitarbeiter sind in Lachen ausgebrochen oder irgendwie umgefallen oder irgendwelche komischen Sachen. Und ich bin eine Person, die ist nicht so spontan emotional, würde ich jetzt mal sagen. Und ich freue mich total, was Gott gemacht hat und macht, aber für mich war das manchmal auch immer wieder so eine Situation, wo ich irgendwie so da saß und ich habe jetzt nicht so viel gefühlt und ja, ich wusste schon, Gott ist da, aber irgendwie dachte ich, ach Mann, irgendwie fehlt mir da was oder irgendwie würde ich das auch gern oder bin ich vielleicht einfach nicht so vom Charakter oder ist irgendwas falsch an mir oder naja. Und es gab dann einmal eine Zeit, da haben zwei gute Kollegen und Freunde von mir für mich gebetet und ich hatte plötzlich so ein Bild. Das ist bei mir öfters so, dass ich Gott frage, was passiert eigentlich gerade in meinem Herzen und irgendwann, manchmal meistens, kommt mir irgendwie so eine Erinnerung und in diesem Bild habe ich gesehen, wie habe ich irgendwie so dieses, wie so ein Haus gesehen und ich wusste, das ist das Haus des Vaters, das ist das Haus Gottes und ich stand irgendwie so vor dem Haus, so an der Schwelle, aber ich war irgendwie nicht drin und ich war auch nicht draußen und das hat mich total ins Herz getroffen, weil ich gedacht habe, genau so ist es. Ich bin irgendwie schon dabei und ich bin echt Christ und ich bin begeistert von Gott und ich gehöre da dazu. Ich kann sagen, ich bin die Geliebte Jesu und ich bin die Tochter Gottes. Aber irgendwie war so eine Situation oder habe ich mich so gefühlt, als wenn ich nicht so drin bin im Haus, sondern irgendwie an der Schwelle. Und das hat mich die letzten Wochen total bewegt und ich habe angefangen zu beten, zu sagen, Jesus, es geht hier irgendwie gerade so viel um den Heiligen Geist und es geht auch viel um Jesus im Gebetshaus. Aber plötzlich dachte ich, der Sinn, warum Jesus eigentlich kam, ist doch, um uns zum Vater zu führen, um uns nach Hause zu bringen. Und Gott offenbart uns immer wieder Sachen, die für mich persönlich wichtig sind und das ist ganz unterschiedlich, ob Gott uns manchmal den Heiligen Geist näher bringen will oder den Vater oder Jesus, das ist ganz unterschiedlich. Aber für mich war plötzlich klar, dieses Ganze mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und Geliebter und das hohe Lied und alles schön und so, das muss für mich irgendwie darin enden, dass ich zum Vater komme und dass ich nach Hause komme und dass ich weiß, hier ist der Ort, wo ich wohne. Wir haben so einen Chorus im Gebetshaus, den singen wir ganz oft und ganz gern, der heißt, ich will wohnen, wo du wohnst. Ich will wohnen, wo du wohnst. Und ich habe das immer wieder gesungen und ich dachte mir, wo wohnt eigentlich Gott und wohnt er jetzt hier oder wie komme ich eigentlich dahin, wo er wohnt? Und plötzlich dachte ich, ich will wohnen, wo du wohnst. Das ist im Haus des Vaters. Ich will wohnen, wo du wohnst. Das ist doch der Ort. Und wenn Gott mir solche Sachen offenbart oder zeigt, dann bewirkt es meistens in mir, dass ich nicht, da macht es nicht irgendwie Klicks und plötzlich bin ich jetzt im Haus und alles ist gut, sondern das ist ein Zeitpunkt, wo Gott mir sagt, so ist es und ich fange an zu beten und sage, Herr, es ist so eine Sehnsucht in mir, dass ich im Haus sein kann, dass ich bei dir sein kann, dass ich nicht irgendwie so halb irgendwie sein muss und ich wünsche mir so, dass ich mich auskenne im Haus des Vaters. Und dann bin ich heimgegangen und es gibt ein Buch, das mich schon ganz oft angesprochen hat und das ich echt liebe. Und das handelt genau um dieses Thema mit dem Vater und auch mit dem verlorenen Sohn. Und das habe ich wieder aus meinem Regal geholt und dachte mir, okay, es scheint wieder mal Zeit zu sein, in dieses Buch hineinzuschauen. Und vielleicht hilft es mir, diesen Weg ins Haus des Vaters zu finden. Das Buch ist von Henry Nouwen. Nimm sein Bild in dein Herz. Hier sieht man es auch so ein bisschen auf der Leinwand. Und ich werde in dieser Lehre einfach ein paar Zitate aus diesem Buch vorlesen, weil ich kenne wirklich kaum ein Buch, das mich so immer wieder anspricht, immer wieder, wenn ich es lese. Und ich möchte anfangen, und zwar der Henry Nouwen erzählt am Anfang so von sich, wie, wer er ist und was er so erlebt hat und was seine Sehnsucht ist. Und dieses Buch handelt eben um das Gemälde von Rembrandt, der verlorene Sohn. Und der Henry Nouwen erzählt so über die Geschichte von dem verlorenen Sohn, von dem jüngeren und dem älteren Sohn und dem Vater und was es mit ihm gemacht hat. Und ich beginne mit einem Zitat von ziemlich am Anfang. Während der Reise hatte ich mich als großer Kämpfer für Gerechtigkeit und Frieden gefühlt. Stark genug, um der Finsternis der Welt furchtlos entgegenzutreten. Aber hinterher, als alles vorbei war, fühlte ich mich wie ein Häufchen Elend. Empfindlich wie ein kleines Kind, das zur Mutter auf den Schoß flüchtet und heult. Sobald die vielen Leute mit ihrem Beifall oder wütenden Protest verschwunden waren, spürte ich eine peinigende Einsamkeit und die Versuchung, den lockenden Stimmen nachzugeben, die Ruhe für Leib und Seele versprachen. In dieser Verfassung stieß ich zum ersten Mal auf Rembrandts verlorenen Sohn. Als ich ihn sah, ging mein Herz auf. Nach der Reise, bei der ich mich ganz verausgabt hatte, brachte die zärtliche Umarmung von Vater und Sohn alles zum Ausdruck, was ich in diesem Augenblick ersehnte. Ich war wirklich der von langen Reisen erschöpfte Sohn, sehnte mich nach Umarmung, suchte ein Zuhause, wo ich mich sicher fühlen konnte. Ich war und wollte nichts anderes mehr sein als der Sohn, der heimkehrt. So lange Zeit war ich von Ort zu Ort gegangen, um Menschen zu begegnen, sie zu beschwören, zu mahnen, zu trösten. Nun wollte ich mich nur noch an einem sicheren Ort ausruhen, wo ich geborgen war und mich zu Hause fühlen konnte. Und so habe ich angefangen, in den letzten Wochen einfach zu Jesus zu sagen, bring mich nach Hause. Ich weiß nicht genau, was ich falsch mache. Ich weiß nicht genau, warum ich manchmal das Gefühl habe, dass ich nicht so ganz im Haus des Vaters bin. Aber ich habe gesagt, Jesus, dich kenne ich eigentlich ganz gut. Ich weiß, ich bin am Anfang, aber dich kenne ich irgendwie ganz gut. Und ich vertraue dir. Und ich habe einfach angefangen zu beten, bring mich nach Hause. Und in diesem Gebet hat sich mein Herz geöffnet. Und es gibt noch so eine alte CD von Brian Dirksen, die heißt Father's House. Die habe ich mal gehört, so irgendwie in meinen Teenie-Zeiten oder so, also vor 10 Jahren oder noch länger. Und auch die ist mir in dieser Zeit in die Hände geraten. Und die ganze CD ist einfach voll von so Vaterliedern, wie der Vater Ausschau hält nach dem Sohn, wie er uns umarmt. Und ich habe einfach morgens und abends mir diese CD genommen und ein Lied reingemacht und ich bin mit dem Lied eingeschlafen und mit dem Lied wieder aufgewacht. Und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie diese letzten Wochen für mich waren und was Gott mir aufs Herz gelegt hat oder offenbart hat. Die große Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum bin ich nicht drin? Die große Frage an diesem Abend oder das Thema an diesem Abend ist, im Haus des Vaters sein. Und warum bin ich oft draußen und nicht drinnen? Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, also ich war nicht immer so brav, wie ich jetzt aussehe, sondern ich war eigentlich eher ein sehr aufgewecktes Kind. Ich komme aus einer Familie mit 5 Kindern, ich war die zweitälteste. Und an einem schönen Sonntagmorgen haben wir uns fertig gemacht für den Gottesdienst und ich war schon früher fertig als andere oder meine Mutter hat mich schon fertig gemacht oder was auch immer. Jedenfalls, ich hatte ein schönes Kleidchen an und eine weiße Strumpfhose. Und ich hatte noch eine halbe Stunde Zeit und es war gerade Frühling, so wie jetzt fast. Und ich wollte rausgehen zum Spielen, weil wir hatten gerade unsere Fahrräder aus dem Keller geholt, dass man wieder Fahrrad fahren darf. Und ich habe meine Mutter angebettelt und gesagt, bitte, ich pass auch auf, lass mich noch Fahrrad fahren, bis wir gehen müssen. Und meine Mutter hat natürlich gesagt, ja, pass auf, diese ganzen Kiessteine liegen auf dem Boden und nicht, dass du ausrutscht und deine schönen Sachen kaputt gehen. Ja klar, passe ich auf und klar. Und ihr könnt euch schon denken, was kommt. Ich bin natürlich voller Freude und Elan auf mein Fahrrad gestiegen und um die erste Kurve gebraust und schon hat es mich hingeschlagen und die Kieselsteinchen haben sich schön in meine Strumpfhose und auch in mein Knie hineingebohrt. Und ich glaube, es muss ziemlich wehgetan haben, aber das Interessante ist, ich erinnere mich überhaupt nicht an den Schmerz. Ich erinnere mich nur an die Scham. Es war mir so peinlich und so unangenehm, dass genau das, was meine Mutter mir gesagt hat, passiert ist. Genau das, wovor sie mich gewarnt hat, was sie total genervt nervt, wenn ich da nicht aufpasse. Und das einzige Gefühl, wenn ich an diese Geschichte denke, ist, oh, das ist mir so unangenehm und ich wollte überhaupt nicht reingehen. Ich wollte überhaupt nicht zu meiner Mutter gehen und ich glaube, ich stand da ein paar Minuten oder ich lag oder ich weiß nicht, draußen, bevor ich mich überwinden konnte, reinzugehen. Und natürlich hat meine Mutter gesagt, also, sie war noch nicht heilig genug, um mich einfach in den Arm zu nehmen und zu trösten, sondern sie hat mir natürlich erstmal eine Standpauke gehalten und gesagt, super, und es war wirklich so schlimm, dass wir ins Krankenhaus fahren mussten und dass ich genäht werden musste. Es war wirklich nicht einfach eine Schürfwunde, es war echt richtig tief. Und es muss wirklich wehgetan haben. Aber irgendwie hat Gott mich in dieser Zeit an diese Geschichte erinnert, weil ich mir dachte, das ist echt ein Punkt, warum ich nicht im Haus des Vaters bin oder warum es mir so schwer fällt. Wir sind, ich glaube, diese Geschichte vom verlorenen Sohn, es ist eine Geschichte nicht irgendwie für die Heiden da draußen, die Gott nicht kennen, es ist eine Geschichte für uns. Es ist eine Geschichte, wo Gott uns sagen will, wenn ich dir sage, wenn du das tust, dann wird es dir schlecht gehen. Und ich mache genau das, dass der Vater Ausschau hält und sagt, komm nach Hause, ich will dich heilen. Und meine Scham ist so groß und es ist mir so peinlich, dass ich irgendwie denke, ich gehöre da irgendwie nicht so ganz dazu. Ich bleib lieber draußen als drin. Ich fühle mich oft so dreckig. Ich habe hier auch noch ein Bild mitgebracht. Das ist so dieses typische, egal was wir machen, Sünde, Fehler, wie man es auch nennen will, ja, es ist was, was uns irgendwie beschmutzt. Und Kinder sind meistens irgendwie schmutzig. Aber wir als Erwachsene, die wir doch irgendwie wissen müssten, wie wir irgendwie handeln und so, wir haben oft echt ein großes Problem mit Schmutz. Und wenn ich merke, ich habe wieder so einen Fehler gemacht, ich bin hingefallen oder ich habe sonst irgendeinen Mist gebaut, dann bin ich dreckig und ich denke plötzlich, ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich bin nicht wert, deine Tochter zu sein. Ich bleib lieber draußen aus dem Haus. Ich bleib lieber da, wo die Tiere sind oder da, wo die Knechte wohnen. Da ist es dreckig und da passe ich viel besser dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt oder ob es euch auch so geht, aber das sind meine Erfahrungen und das ist das, was uns so prägt in unserer Gesellschaft und in unserer Erziehung. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15, die ist so unglaublich, dass der Vater Ausschau hält und dass er seinen Sohn, der wirklich stinken muss nach Schwein, der zerrissene Klamotten anhat, der sein Erbe verprasselt hat und er sieht ihn und er läuft ihm entgegen und umarmt ihn. Das ist so entgegen allem, was ich kenne. Es gibt noch eine zweite Geschichte von mir als Kind. Und damit ihr auch wisst, wie ich aussah als Kind, habe ich euch ein Foto mitgebracht. Da war ich 5 Jahre alt. Also, ich war 5 Jahre alt und wie gesagt, ich war eben ein aufgewecktes Kind. Und ich wollte auch meinen Eltern irgendwie immer so ein bisschen zeigen, wie toll ich bin. Als ich 5 war, war meine ältere Schwester 1 Jahr älter und ein jüngerer Bruder war schon da. Der war 3 Jahre jünger. Und wir waren drinnen. Und mein kleiner Bruder hat draußen gespielt und meine Mutter sagt zu meiner Schwester, Melanie, geh und ruf den Samuel mal rein, es gibt Essen. Und ich habe das gehört und ich wollte irgendwie meiner Mutter zeigen, dass ich schneller bin und besser und dass ich das auch schon kann, meinen Bruder rufen. Also bin ich aufgesprungen und bin ans Fenster gerannt und meine andere Schwester mit und mal schauen, wer schneller ist und so. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und ich war schneller, aber das Problem war vor dem Fenster, also es war so ein Fenster und vor dem Fenster stand ein Tisch. Und ich bin auf den Tisch gesprungen und wollte das Fenster aufmachen. Das Problem war nur, dass das Fenster schon offen war und nur so ein Vorhang davor. Und dann bin ich aus dem Fenster gefallen und es war ziemlich dramatisch, weil es war der zweite Stock. Und kürzlich, vor ein paar Monaten, habe ich mit meinem Opa gesprochen und wir kamen auf diese Story und er hat mir gesagt, du hättest echt tot sein können. Und ich dachte mir, wow. Ich hätte echt tot sein können. Und meine Schwester ruft, Mama, die Andi ist aus dem Fenster gefallen. Ich weiß nicht, was in so einer Mutter vorgeht. Wenn das Kind aus dem zweiten Stock fällt. Meine Mutter ist Krankenschwester, die ist dann runtergerannt und hat mich gleich begutachtet und hat gesehen, dass nichts Dramatisches passiert ist und hat dann also in aller Seelenruhe erst meinen Vater angerufen, der auf der Arbeit war und das Auto hatte. Der kam dann nach Hause und dann sind wir erst ins Krankenhaus gefahren. Und ich hab mir überlegt, was habe ich eigentlich für Erinnerungen an diesen Vorfall? Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich geweint habe. Ich glaube, ich war so unter Schock, dass ich echt nicht geweint habe. Und erst als ich im Krankenhaus war, ich hatte beide Arme gebrochen, also so irgendwie. Und erst als der Arzt mir die Gipsverbände umgelegt hat, und wer schon mal Gips hatte, der weiß, die sind richtig kalt. Und da muss ich, glaube ich, aus meinem Schock aufgewacht sein. Und ich musste voll heulen. Und dann hat der gute Arzt mir so Bonbons gebracht. Und ich dachte, wow, voll toll. Und dann haben die mir, also dann haben die gesagt, ich muss halt über Nacht zur Beobachtung da bleiben. Und mein Vater ist mit mir da geblieben. Und ich weiß noch genau, ich lag auf diesem Krankenhausbett und mein Vater hat seine Isomatte oder Luftmatratze mitgebracht und lag halt neben mir. Und am nächsten Morgen gab es Frühstück und es gab eine Semmel und diese kleinen Honig- und Marmeladendöschen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ich habe sowas noch nie gegessen und ich dachte, wow. Und ich kann euch sagen, ich liebe Krankenhäuser seitdem. Es ist so toll. Es ist so herrlich. Also wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich rieche diesen Krankenhausduft, dann denke ich nur, oh, das ist einfach super. Es ist deswegen einfach super, weil ich habe so viel Aufmerksamkeit von meinem Vater bekommen und auch von anderen und von den Ärzten und den Krankenschwestern. Und da ist so eine Sehnsucht da nach Aufmerksamkeit. Es ist so eine Sehnsucht da, wenn mir was passiert, dass mein Vater da ist und bei mir bleibt und ich muss nichts erklären und nichts sagen und es kommen nicht diese ganzen Vorwürfe und Anklagen und warum hast du nicht aufgepasst und so, sondern das war einfach alles nicht da, weil das war zu dramatisch, dass es hätte kommen können. Und das ist für mich eine Erinnerung. Ich erzähle die Geschichte echt gern, weil das ist für mich echt eine gute Erinnerung. Ich habe wirklich keinerlei Schaden, also vielleicht wissen das andere, aber ich denke, ich habe also keinerlei Schaden davon bekommen. Und ich habe mir in den letzten Tagen gedacht, was geht eigentlich in Gott Vater vor, wenn wir fallen? Was geht eigentlich im Vater im Himmel vor, wenn ich aus dem Fenster fall oder wenn ich in Sünde fall oder wenn ich irgend sowas tue, wo ich hätte ein bisschen besser aufpassen können, ein bisschen mehr kontrolliert sein, ein bisschen, ich weiß nicht was. Und ich habe echt gespürt, wie der Vater, oh, der hat so einen Schmerz und so eine Sehnsucht und sagt, hey, wenn du fällst, das Einzige, was ich will, ist, dass du zu mir kommst und dass ich dich halten kann und dass du bei mir bist. Das ist das Einzigste, was ich will. Und ich glaube, es ist so ein Schmerz im Vater jedes Mal, wenn wir fallen. Und es gibt dramatische Sachen, wie wenn man aus dem Fenster fällt. Aber es gibt auch dieses ganz Normale. Wenn Kinder draußen spielen, werden sie eigentlich immer dreckig. Wir haben in einer Gebetszeit in der letzten Zeit ganz viel über die Bibelstelle in Johannes 13 gesprochen, gesungen und gesprochen auch, die Fußwaschung. Und zwar in Johannes 13, Johannes 13, 8 bis 10. Und zwar sagt Jesus, Petrus sagt, ja, wenn du mich schon waschen willst, dann wasch mich gefälligst ganz. Und dann sagt Jesus, hey, wenn du gebadet hast, dann bist du schon rein. Und ihr seid rein. Nur deine Füße sind noch dreckig. Und ich muss deine Füße waschen, damit du Anteil hast an mir. Und ich habe echt lange darüber nachgedacht, was heißt es jetzt, wenn ich mir jetzt nicht die Füße waschen lasse, dann gehöre ich nicht mehr dazu oder bin ich dann nicht mehr der Sohn oder die Tochter? Und ich habe mir echt gedacht, ich glaube nicht, dass es Jesus so gemeint hat, weil er hat gesagt zu Petrus, wenn du vom Bad kommst, dann bist du rein und du bist rein. Das heißt, du gehörst zu mir, du bist mein Sohn und du bist meine Tochter. Aber wenn ich dich nicht wirklich täglich wasche, deine dreckigen Füße, dann hast du keinen Anteil an mir. Und ich glaube, dieses Wort Anteil, das kann man auch übersetzen mit Erbe oder mit diesen ganzen Verheißungen, die Gott hat über uns. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, das ist echt ein Knackpunkt. Es ist echt ein Knackpunkt, ob ich mich echt wie so ein kleines Kind, das draußen spielt, mit diesen dreckigen Klamotten nach Hause kommt und der Vater oder der Sohn, der zieht meine Klamotten aus oder wäscht meine Füße und dann bin ich rein und dann kann ich ins Haus rein. Und dann habe ich Anteil an all dem, was Jesus hat oder was er verheißen hat. Und das ist echt, das ist echt ein Punkt, weil ich frage mich, Jesus sagt, also der Vater sagt zum zweiten Sohn, alles was meines ist dein. In der Geschichte in Lukas 15. Alles, was meines, ist dein. Und ich denke mir, irgendwie, ja, also ich finde irgendwie nicht, dass alles das, was Jesus getan hat und was der Vater verheißen hat, dass ich das schon habe. Und ich habe voll die Sehnsucht bekommen, echt zu beten und mich zu fragen, wieso habe ich eigentlich keinen Zugang zu dem, was der Vater hat? Und ich glaube, dass viel daran liegt, dass wir jeden Tag, wenn wir durch die Tür im Vaterhaus gehen, dass wir immer durch einen Reinigungsprozess durch müssen und dass wir immer uns die Füße waschen lassen müssen. Ich möchte noch mal ein paar Verse aus dem Buch hier vorlesen. Der Ort im Vaterhaus, das ist der Ort des Lichtes, der Ort der Wahrheit. Der Ort der Liebe. Das ist der Ort, an den zu gelangen ich mich so sehr sehne, an dem zu sein ich mich aber so sehr fürchte. Es ist der Ort, an dem ich alles empfangen werde, was ich begehre, alles, was ich je erhoffte, alles, was ich je benötigte. Aber es ist auch der Ort, an dem ich alles loslassen muss, was ich am liebsten festhalten möchte. Es ist der Ort, der mich mit der Tatsache konfrontiert, dass es oft viel schwerer ist, Liebe, Vergebung und Heilung anzunehmen, als zu geben. Es ist der Ort jenseits von Verdienst, Belohnung und Entschädigung. Es ist der Ort der Hingabe und des vollkommenen Vertrauens. An diesen Ort zu gelangen, sehne ich mich so sehr. Es gibt eine Frau, die mich echt begeistert oder ich habe noch nicht sie persönlich erlebt, aber viel gehört, das ist Heidi Baker. Wir hatten es hier schon ein paar Mal von Heidi Baker. Heidi Baker ist eine Frau, die in Mosambik lebt und dort Kinder- und Waisenheime aufgemacht hat und wirklich so in der Liebe Gottes lebt, wie fast niemand, glaube ich, auf dieser Welt in dieser Zeit. Und sie erlebt Zeichen und Wunder und sie erlebt wirklich so übernatürliche Versorgung und wie Gott Kinder heilt und auch andere Menschen heilt und das Evangelium wirklich, wirklich real wird oder real ist. Und Heidi Baker hatte mal eine Vision und die hat mich echt beeindruckt. Und zwar hat sie gesehen oder hat Jesus sie in den Himmel genommen und hat ihr das Haus des Vaters gezeigt. Und er ist mit ihr durch das Haus des Vaters gegangen und hat gesagt, schau, hier ist eine Tür. Und hat die Tür geöffnet und in dem Raum war lauter Brot und duftendes Brot und Essen. Und dann sind sie weitergegangen und sind wieder in einen neuen Raum. Und in dem neuen Raum waren lauter Organe, so Nieren und Herzen und solche Sachen und irgendwelche Gelenke. Und Gott hat zu ihr gesagt, oder Jesus hat zu ihr gesagt, hey, wenn du hier im Haus des Vaters bist, in meiner Liebe, dann hast du Zugang zu diesen Räumen und du musst nur reingehen und du kannst dir nehmen, was du brauchst. Und ich dachte, oh mein Gott, ich war noch nie im Haus des Vaters oder ich war zumindest nicht so tief vielleicht im Haus des Vaters, wie um das zu erleben und zu erkennen. Und diese letzten Wochen haben mich wirklich an einen Ort geführt, wo ich sagen kann, ich bin im Haus des Vaters, ich bin reingekommen. Es gibt Momente, wo es mir nicht gut geht und dann lege ich mich auf mein Sofa und hülle mich in irgendeine Decke und tue mein Vaterlied wieder rein und sage mir, hey Vater, ich lege mich in deine Arme und ich spüre die Liebe des Vaters. Aber gleichzeitig weiß ich auch, irgendwie bin ich so im Flur oder in der Küche irgendwie so angekommen, so in den ersten 2, 3 Räumen, die da sind. Aber das Haus des Vaters ist so viel größer und ich habe so Sehnsucht, dass ich da tiefer hineinkomme und dass ich diese Räume sehen kann und dass ich wirklich sagen kann, was dein ist mein. Ich will dahin und ich stehe noch am Anfang und es ist meine Sehnsucht heute Abend, dass wir dahin kommen. Was ist der Schlüssel, dass wir im Haus des Vaters, dass wir hineinkommen und dass wir dort bleiben? Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist, wie ich schon gesagt habe, dieser Reinigungsprozess, dass wir uns echt reinigen lassen müssen von Jesus. Und zwar auf eine Weise, die uns vielleicht ganz unbekannt ist. Wir sind so irgendwie, oder ich zumindest, ich bin so kopflastig und ich habe mir echt mehr bewusst gemacht, hey, wenn ich zu Hause früher als Kind gespielt habe und ich wurde dreckig, natürlich, das hat man halt gewaschen oder bin ich hingefallen, hat man halt ein Pflaster draufgeklebt und das war normal. Und ich will, dass es normal wird für mich, dass wenn ich irgendeinen schlechten Tag hatte oder irgendwas gesagt oder gemacht habe, was nicht so in Ordnung war, dass ich einfach zum Vater gehe und sage, so war's. Und er sagt, ich nehme es dir weg und jetzt komm rein. Vergebung annehmen verlangt eine uneingeschränkte Bereitschaft, Gott Gott sein zu lassen und ihn alles heilen, wiederherstellen und erneuern, vollbringen zu lassen. Solange ich auch nur einen Teil davon selber machen will, komme ich nicht weiter als zu Teillösungen und bleibe Tagelöhner. Als Tagelöhner kann ich immer noch Abstand halten, aufmucken, streiken, weglaufen oder mich über die Bezahlung beschweren. Als der geliebte Sohn muss ich Anspruch auf meine ganze Würde erheben und mich darauf vorbereiten, wieder Vater zu werden. Dies ist echt, ich glaube, so eine große Situation in unserer Kirche oder in der Gemeinde. Wir sind, und ich schließe mich damit ein, ich bin so oft Tagelöhner und ich sage so oft zu Gott, heute habe ich dies und jenes für dich getan und jetzt kannst du mir deinen Lohn geben. Und wenn es nicht funktioniert, so wie ich es will, wenn Gott nicht so funktioniert, wie ich es will, wenn ich bete und es nicht gleich so geschieht, dann mucke ich auf und dann streike ich und dann sage ich, ja, dann gehe ich halt, dann laufe ich halt weg. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist nicht die Haltung eines Sohnes oder einer Tochter, das ist die Haltung eines Tagelöhners, der sein Tagewerk irgendwie vollbringt, irgendwie gerade noch so schafft, aber nicht die Haltung eines Kindes, der sagt, Vater, ich habe Anspruch, du hast gesagt, was meins ist dein. Ich glaube, alle von euch, die noch Eltern haben und die nach Hause kommen, die wissen ganz genau, hier ist das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, hier ist die Küche. Und ich glaube, ihr kennt auch so Situationen, wenn ich nach Hause komme und bei mir ist irgendwas anders zu Hause. Kürzlich haben meine Eltern mal eine neue Küche gekauft und ich dachte, schöne Küche, aber ich kenne mich nicht mehr aus und ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Und es ist irgendwie kein schönes Gefühl. Aber wenn ich wirklich Kind bin, wenn ich wirklich diese Kindschaft annehme, Sohn oder Tochter Gottes bin, dann kenne ich mich aus im Haus des Vaters und dann weiß ich, wo die Sachen sind und ich nehme sie mir und ich sage nicht, Vater, darf ich heute ein Wurstbrot essen? Wo ist es nochmal? Ach bitte, bitte. Sondern ich gehe an den Kühlschrank und mache es mir einfach und ich nehme es mir einfach. Und das ist wirklich, glaube ich, das, was Gott will. Er will nicht, dass wir Kinder bleiben, also kindisch irgendwie bleiben oder so weltlich kindisch irgendwie unreif, sondern er will, dass wir Kinder werden im Haus des Vaters. das ist unsere Berufung. Das ist meine Sehnsucht und ich spüre so oft, ich bin da noch nicht und manchmal spüre ich so ein bisschen was davon, aber es ist meine Sehnsucht, dass ich sagen kann, ich bin die Tochter Gottes und was meines, was deines ist mein, ich nehme das in Anspruch. Wir sind so oft Tagelöhner und ich will am Abend den Lohn und ich will sagen, okay Jesus, ich habe heute dies und das getan, jetzt hab mich halt mal ein bisschen lieb oder jetzt guck mal, dass ich endlich das MacBook kriege, für das ich schon so lange bete oder irgendwelche solche Dinge. Also ich glaube, der Eintritt zum Haus des Vaters ist genau diese Bibelstelle, die wir alle kennen und die aber eigentlich so unglaublich ist in Matthäus 18, Vers 3. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ihr werdet nicht ins Haus des Vaters kommen. Ich kann ins Haus des Vaters nur kommen als Kind. Es gibt keinen anderen Weg. Und es ist echt hart, weil ich will eigentlich kommen und sagen, Vater, schau, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht. Manchmal kommt es mir so vor, also ich weiß nicht, wer von euch Katzen oder so als Haustier habt, aber wenn man so eine Katze als Haustier hat und die Katze mag einem echt gern, dann passiert es manchmal, dass die einem so Mäuse bringt. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so, das kam mir irgendwann kürzlich, wir sind wie so Tiere, die sagen, oh Vater, jetzt habe ich was gefangen und ich lege es dir hin und jetzt streichel mich ein bisschen. Und ich denke mir, hä, irgendwie haben wir irgendwas nicht ganz kapiert. Irgendwas ist irgendwie noch nicht so ganz, wie es sein sollte. Ich glaube, der Vater hat so eine unglaubliche Sehnsucht, dass seine Kinder endlich nach Hause kommen. Und ich möchte einfach jetzt zum Schluss noch mit euch zusammen diese Geschichte vom verlorenen Sohn einfach noch mal gemeinsam anschauen, weil ich wirklich glaube, es ist nicht unbedingt eine Geschichte für die verlorene Welt da draußen, sondern es geht um zwei Söhne und die sind zu Hause gewesen. Und wir alle als Christen kennen den Vater irgendwie. Und wir wissen, irgendwie gehören wir dazu. Aber oft sind wir manchmal mehr der jüngere, verlorene Sohn oder der ältere Sohn, der so ein bisschen krummelig irgendwie seinen Job macht, aber eigentlich keine Freude hat. Und ich möchte das jetzt einfach noch mit euch zusammen anschauen, weil ich glaube, in dieser Bibelstelle liegt so viel mehr, als wir uns nur irgendwie vorstellen können. Und wenn wir das kapiert haben, oh Mann, dann können wir echt ins Haus des Vaters und Party feiern und wirklich diese Räume alle entdecken und erkennen, die da noch sind und von denen wir noch gar nichts ahnen. Lukas 15, ab Vers 11 fängt die Geschichte an. Und ich werde einfach zuerst bis Vers 24 lesen. Das ist so der Teil mit dem jüngeren verlorenen Sohn und danach dann den zweiten Teil. Lukas 15, Vers 11. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Ich habe euch hier was mitgebracht. Ah, übrigens, also das bin auch ich, die da am Baum hängt. Mein Vater, der ist eher so abenteuerlustig und der wollte ein Foto von mir machen, wie ich am Baum hänge. Und ich wollte natürlich cool sein, habe gesagt, ja, häng mich am Baum. Und dann hing ich da und es war echt ziemlich tief und ich hatte voll Schiss, dass ich runterfall, aber ich bin nicht gefallen. Also ich habe ausnahmsweise bin ich mal nicht gefallen. Also ich habe einen Teddybären dabei, der symbolisiert den jüngeren Sohn. Den setze ich mal hier drauf. Genau. Und ich glaube, das Grundproblem des jüngeren Sohns oder das, was ihn so getrieben hat, nicht im Haus des Vaters zu bleiben, das war dieses Bedürfnis oder dieses Ich will machen, was ich will. Und das ist, ich würde es mal mit dem Wort Lust beschreiben. Ich will machen, was ich will. Ich will alles so erleben, wie ich gerade Bock habe. Und ich klebe das einfach mal hier hin. Und als er dann gemerkt hat, dass es nicht so klappt oder dass irgendwann das Geld ausgeht und als die Hungersnot angebrochen ist, da kam dieses Gefühl, das auch bei mir so aufkam, als ich diese Geschichte mit dem Fahrrad erzählt habe, nämlich die Scham. Und der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, hat sich ziemlich lang wirklich geschämt und er hat sich zudem runtergelassen, wie er sich eigentlich gefühlt hat, nämlich dreckig und nichts mehr wert wie die Schweine. Das war eigentlich der Ort, wie er sich selber gefühlt hat. Und dort hat er gedacht, dort bin ich eigentlich richtig. Und die Scham, die hat ihn ziemlich lange, glaube ich, dort gehalten. Weil er wusste genau, dass da so ein vom Vater eigentlich klar war, dass der Vater sagt, hey, da draußen findest du das eigentlich nicht. Und deine Begierden und alles, das ist nicht das, was dich glücklich macht. Aber er hat ihn gehen lassen und er hat es selber erfahren. Aber dieses, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, das ist die Scham, die aufkommt. Und trotzdem war in ihm, glaube ich, echt so eine Grundsehnsucht und eine Erinnerung an den Vater, dass der Vater eigentlich gut ist und dass selbst die Tagelöhner es besser haben und dass der Vater ihn vielleicht wieder aufnehmen würde. Und ich glaube, er war so im Unfrieden und so, da war so eine Sehnsucht, irgendwie wieder zu Hause zu sein oder zumindest in der Nähe des Hauses des Vaters. Ich glaube, dass der jüngere Sohn wirklich eine Sehnsucht hatte oder ein großes Bedürfnis hatte nach Friede, also wieder nach Hause zu kommen und irgendwo zu sein, wo es ihm besser geht. Ich finde es enorm, dass der Vater die ganze Zeit Ausschau hält nach dem Sohn und dass der Vater derjenige ist, der dem Sohn entgegenrennt. Und der Vater ist derjenige, der den Sohn umarmt und nicht umgekehrt. Der Sohn, der heimkehrt, hat keine Anklage gegen den Vater. Er hat nichts mehr. Er kommt mit leeren Händen und er hätte auch sagen können, Vater, warum hast du mich gehen lassen? Vielleicht kennt ihr sowas. Gott, warum hast du das zugelassen? Okay, ich weiß, ich hätte es besser wissen müssen, aber du hättest es doch abhalten können. Aber der jüngere Sohn, der verlorene Sohn, kommt nach Hause und er hat echt Scham im Herzen, aber seine Hände sind leer und er hat nichts, mit dem er den Vater anklagt. Und ich glaube, dass diese Situation es möglich macht, dass der Vater, der das sieht oder spürt, ihm entgegenrennt. Oh, also da steht leere Hände drauf. Also er hat leere Hände. Der Vater sieht es und er weiß, es ist eigentlich alles getan. Die Voraussetzungen sind da. Er kann den Sohn umarmen. Und das, was mir dieses Mal, als ich die Geschichte gelesen oder mich damit beschäftigt habe, das erste Mal aufgefallen ist, dass der Vater die ganze Zeit schweigt gegenüber dem jüngeren Sohn. zumindest in der Geschichte, wie es in der Bibel steht. Er sagt weder was, als der Sohn geht, dass er ihm warnt und ihm ausführlichst erklärt, was alles Schlimmes passieren könnte. Und als der Sohn zurückkommt, legt er seine ganze Vergebung und seine ganze Emotion in dieses: Ich laufe auf ihn zu, ich umarme ihn und ich küsse ihn. Und das kein Wort des Vaters. Er sagt dann zu den Knechten: holt das Gewand und holt die Sachen. Aber er sagt zu dem Sohn gar nichts. Und ich glaube, der Vater hatte überhaupt keine Worte für den Sohn. Da war überhaupt kein Bedürfnis zu sagen: Ich vergebe dir ausnahmsweise noch einmal. Und du weißt es ja jetzt besser. Oder was auch immer. Da war gar kein Bedürfnis. Da war nur Verlangen und Sehnsucht des Vaters. Endlich kommt er heim und ich laufe ihm entgegen und ich umarme ihn. Und in dieser Umarmung findet die Vergebung statt, die der Sohn braucht. Und ich glaube, dann ist es für den Sohn kein Problem mehr, weil er das spürt. Und das ist echt, das ist eine Herzenssache. Er spürt, wie sehr der Vater ihn liebt. Und als der Vater sagt: Holt das Gewand und den Ring und die Schuhe und zieht es ihm an, da sagt der Sohn nicht mehr: Nein, ich bin eigentlich nicht wert und mache mich zu einem Tagelöhner. Diesen Satz sagt er überhaupt nicht mehr. Ich glaube, in dieser Umarmung des Vaters ist, wie wenn diese ganze Scham und diese ganzen mir zurechtlegen, was könnte ich Gott sagen und wie könnte ich mich verteidigen, das fällt alles ab. In dieser Umarmung des Vaters ist einfach, da ist so viel Liebe und so viel Emotionen und es fällt einfach ab. Lesen wir noch vom zweiten Sohn. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du ihm das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was meines, ist dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich habe auch was für einen zweiten Sohn. Also beides sind ja Söhne. Also ich habe hier noch so einen Teddy, der sieht ein bisschen steifer aus als der andere. Man kann den übrigens auch so biegen, also so. Aber ich lasse ihn mal so. Also das ist der zweite Sohn. Und das Grundproblem von dem zweiten Sohn ist ein ganz anderes als das erste, als das Problem des ersten Sohnes. Und ich glaube, man kann das Problem des zweiten Sohnes ein falscher Gehorsam oder Pflichtgefühl nennen. Ich mache alles richtig. Ich habe doch schon immer alles richtig gemacht und ich habe mich doch schon immer bemüht und eingesetzt und diese ganzen Sachen. Das ist das Problem des zweiten Sohnes. Pflicht oder Gehorsam. Und der zweite Sohn kommt auch nach Hause, weil er ist draußen. Er macht irgendeinen Job. Ich weiß nicht, ob das ein Auftrag war vom Vater. Er ist auch nicht im Haus des Vaters, sondern er ist draußen. Und auch er kommt nach Hause. Aber er kommt nicht mit leeren Händen, sondern er kommt mit Händen, die auf den Bruder zeigen. Oder die auf irgendjemand anders zeigen. Er kommt mit Klage oder Anklage. Und er sagt, egal wie die Story jetzt ist, Vater, schau mal, was der und der macht, wie die in der und der Gemeinde irgendwie sich verhalten, wie kindisch die da im Gebetshaus irgendwie abgehen und tanzen und lachen, das kann ja wohl nicht sein. Und er kommt mit Anklage und Klage und das ist in seinen Händen. Das ist wie so ein Schild, das er in seinen Händen hält oder mit dem Finger auf jemanden zeigt. Und das ist Klage und Anklage. Und er sagt nicht, wie der jüngere Sohn, der sagt, denn der jüngere Sohn übernimmt Verantwortung für sein Handeln. Er weiß, was er getan hat. Und er sagt, ich bin nicht mehr wert. Der zweite Sohn redet gar nicht von sich selber, sondern der sagt, du hast dies und jenes falsch gemacht. Er klagt den Vater an und er klagt seinen Bruder an. Also ich kenne das Problem des älteren Sohnes echt ziemlich gut in mir, weil ich komme aus einer Familie, aus einer christlichen Familie und ich kenne das Gefühl, ich habe irgendwie doch alles schon immer gut gemacht und ich habe mich immer schon ordentlich verhalten und ich habe mich doch bemüht und wieso geht's mir dann, wieso kann ich nicht so ausgelassen feiern wie die oder wieso kriege ich nicht so viel Geld und alles, was ich eigentlich will und dieses Gefühl kenne ich echt gut. Ich glaube, der Henry Nouwen kennt es auch ziemlich gut. Das gehorsame, pflichtbewusste Leben, auf das ich stolz bin und für das ich gelobt werde, lastet manchmal auf mir wie ein Joch, das auf meine Schultern gelegt wurde und nicht aufhört, mich zu drücken. Auch wenn ich es in einem solchen Maße akzeptiert habe, dass ich es nicht abwerfen kann. Ich habe keine Schwierigkeiten, mich mit dem älteren Sohn zu identifizieren, der sich beklagte, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie ein Böcklein gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. In dieser Klage sind Gehorsam und Pflicht zu einem Joch geworden und Dienst zur Versklavung. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, es ist interessant, dass der älteste Sohn eigentlich sagt, du hast mir nie das gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Der hat überhaupt nicht kapiert, dass die Feier oder die Freude eigentlich mit dem Vater sein sollte, im Haus des Vaters Party zu feiern, sondern was er eigentlich in dem Moment beansprucht vom Vater ist, du hast mir nie was gegeben, dass ich draußen auf dem Feld mit meinen Kumpels so feiern kann, wie ich gerade Lust habe. Und Henry Nouwen schreibt weiter, schließlich macht er lauter Dinge, die richtig sind. Er war gehorsam, pflichtbewusst, gesetzestreu und fleißig. Die Leute respektierten ihn, bewunderten und lobten ihn. Man hätte ihn sogar für einen heiligmäßigen Menschen halten können. Nach außen war der ältere Sohn makellos und einwandfrei. Als er aber mit der Freude über die Heimkehr seines jüngeren Bruders konfrontiert wurde, da kam eine in ihm brodelnde dunkle Macht zum Ausbruch. Plötzlich erschien ein übelnehmerisches, stolzes, herzloses, egoistisches Wesen, das bislang tief verborgen blieb, auch wenn es im Laufe der Jahre zugenommen hatte und immer stärker geworden war. Ich glaube, die Grundsehnsucht und das Bedürfnis des älteren Sohnes, das nicht befriedigt wurde, ist das Bedürfnis nach Freude. Der ist so versunken und so beschäftigt mit seinem pflichtbewussten Leben, dass er keine Freude empfinden kann. Und oh Mann, ich kenne es so gut von mir, dass es gibt so oft Zeiten, da mache ich halt meinen Job und auch im Gebetshaus, da mache ich halt meine Stunden oder da gehe ich halt sonntags in Gottesdienst, aber Freude kann ich das nicht so nennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in euren Gemeinden, aber ich weiß nicht, wie viel Freude wir im Haus Gottes haben oder in der Gemeinde und wie viel nicht. Und wie viel ältere Söhne da sind, uns mit eingeschlossen. Aber ich spüre da so eine Sehnsucht nach Freude. Und wenn man ein Bedürfnis hat und es ist nicht gestillt und irgendjemand anders hat es, dann wird man mal richtig böse. Und wenn die Leute im Gebetsraum irgendwie irgendwelche Lachflashs haben und Party oder wenn irgendwie Sachen passieren um mich rum, nach denen ich mich sehne, aber ich habe sie nicht, dann kommt manchmal in mir echt eine Bitterkeit und ein Groll hoch, die mir echt auch Angst macht. Und da finde ich mich ganz schnell in der Rolle des älteren Sohnes wieder. Und ich denke mir, Vater, ich sehne mich danach, in deinem Haus zu sein und mit dir zu feiern, weil, oh Mann, das habe ich, ich habe das manchmal erlebt in irgendwelchen Lobpreiszeiten oder auf irgendwelchen Konferenzen, wo ich, da gab es schon Momente, wo ich das erlebt habe, aber es sind immer noch Momente. Und ich sehne mich danach, einfach im Haus des Vaters zu sein und zu bleiben und mit ihm zu feiern. Und ich habe überhaupt keine Lust mehr, über irgendjemanden zu urteilen, anzuklagen oder ja, irgendjemand seine Freude nicht zu gönnen. Ich wünsche mir das so sehr, dass ich das kann. Und ich bin dabei, weil ich bin dabei, in das Haus des Vaters zurückzukehren und in den Armen des Vaters zu liegen. Und es ist einfach der beste Ort. Der zweite Sohn kommt mit seinen vollen Händen zum Vater und er kann. Das Interessante ist ja, dass der Vater wieder rausgeht aus dem Haus und dem Sohn entgegengeht. Er geht auch dem zweiten Sohn entgegen. Aber er kann ihn nicht umarmen, weil der zweite Sohn so voll ist mit Anklage und mit vollen Händen kommt, dass es nicht möglich ist, für den Vater ihn zu umarmen. Und ich finde es interessant, was der Vater macht. Er geht nämlich auf die Ebene des zweiten Sohnes und er erklärt ihm, was eigentlich passiert und was in seinem Herzen ist. Und er geht auf eine Ebene von Erklärung. Und er begegnet dem zweiten Sohn so, wie es irgendwie geht, um ihm zu erklären und zu sagen, schau, du bist immer bei mir, du bist hier in der Nähe geblieben meines Hauses und alles, was meines, ist dein. Ich habe dir nie was vorenthalten, es war überhaupt nie mein Ziel. Und er kann ihn noch nicht umarmen und die Geschichte bleibt an dem Punkt auch ein bisschen offen, was passiert letztlich mit dem zweiten Sohn. Aber der Vater kommt mit einer Erklärung und ich glaube, dass Gott oder dass in der Gemeinde und in vielen Lehren uns viel erklärt wird und Gott versucht auf, der Vater versucht auf alle mögliche Weise uns zu erreichen, weil er will so sehr, dass der verlorene erste Sohn und der ältere Sohn, der draußen arbeitet, er will so sehr, dass beide Söhne nach Hause kommen. Dass beide Söhne nach Hause kommen und mit ihm feiern und dass beide Söhne erkennen, was meines ist dein. Aber ich finde es so schön und so liebevoll vom Vater, dass er überhaupt nicht auf diese Anklage eingeht und anfängt zu sagen, hey, also was fällt dir ein, hier so rumzumeckern und so rumzumaulen und deinen Bruder anzuklagen und so weiter, sondern er sagt ihm die Wahrheit und er versucht ihn zu erreichen, indem er ihm Sachen erklärt. Beide Söhne haben oder beide Geschichten haben immer mit Vergebung zu tun. Irgendwie muss ich mir selber vergeben, muss ich dem Vater vergeben, dass es irgendwie nicht so, dass er nicht so ist, wie ich ihn haben will. Muss ich meinem Bruder vergeben? Dieser Reinigungsprozess, ich denke mir manchmal, ist es wie wenn Jesus in der Tür zum Haus des Vaters steht mit so einer großen Schüssel und immer wenn ich rein will, dann sagt Jesus, okay, dann waschen wir dich jetzt rein. Und dieser Reinigungsprozess hat immer mit Vergebung zu tun. Mir selber, meinem Nächsten, meiner Gemeinde, meinem Pastor, meinen Kindern, ich weiß nicht wem allem. Aber dieses Reinigen hat immer mit Vergebung zu tun. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen und euch noch zwei Sachen von Henry Nouwen vorlesen. Je mehr ich versuche, mich selbst von der Finsternis zu lösen, desto finsterer wird es. Ich brauche Licht, aber jenes Licht muss in meine Finsternis hineinkommen und das bringe ich selbst nicht zustande. Ich kann mir nicht selbst vergeben. Ich kann mir nicht selbst das Gefühl geben, geliebt zu sein. Aus mir selbst kann ich das Land meiner Bitterkeit nicht verlassen. Ich kann mich nicht selber nach Hause bringen, noch Gemeinschaft von mir ausstiften. Ich kann es ersehnen, erhoffen und darauf warten, ja, dafür beten. Aber meine wahre Freiheit kann ich nicht aus mir selber hervorbringen. Das muss mir gegeben werden. Ich bin verloren. Ich muss gefunden und nach Hause gebracht werden von jenem Hirten, der zu mir hinausgeht. Die Geschichte des verlorenen Sohnes ist die Geschichte eines Gottes, der hinausgeht, um mich zu suchen und der nicht ruht, bis er mich gefunden hat. Er bittet und er drängt. Er fleht mich an, dass ich aufhöre, mich an die Mächte des Todes zu hängen, dass ich mich vielmehr umarmen und an den Ort bringen lasse, wo ich das Leben finde, das ich so sehr ersehne. Und ich wünsche mir, dass dies echt ein Abend ist, wo wir den Vater erleben können und einen Schritt näher kommen oder ein bisschen mehr erleben, wie der Vater uns sucht und wie wir gefunden werden müssen. Und ganz zum Abschluss möchte ich sagen, es ist nicht ein passives Gefundenwerden. Es ist nicht, dass ich auf meinem Sofa liege irgendwie und meine, Gott, jetzt komm halt endlich und find mich. Ich bin das verlorene Schaf und ich kann nichts tun. Sondern Henry Nouwen schreibt, auch wenn wir unfähig sind, uns selber aus unserer erstarrten, gefrorenen Widerspenstigkeit zu befreien, können wir selbst dazu beitragen, von Gott gefunden und von seiner Liebe geheilt zu werden. Durch das konkrete und tägliche Üben von Vertrauen und Dankbarkeit. Vertrauen und Dankbarkeit sind die Schritte zur Bekehrung des älteren Sohnes. Und ich habe das wirklich gemerkt und ich kann davon echt Zeugnis geben, wie wenn ich anfange zu beten und zu sagen, Vater, bring mich, Jesus, bring mich nach Hause. Und wenn ich mir Lieder anhöre oder Bibelstelle lese oder vielleicht auch so ein Buch, nimm sein Bild in dein Herz, dann macht es was mit mir und ich öffne mich irgendwie dafür, vom Vater gefunden zu werden. Und ich bin so viel näher am Vater, als ich vor 2 Monaten war. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken im Haus des Vaters. Ich bin so gespannt darauf und ich wünsche uns heute, dass wir einen Anfang machen, dass du einen Anfang machst, dass du einfach anfängst, deine Sehnsucht auszudrücken und den Vater zu bitten, dich zu finden oder Jesus zu bitten, dich nach Hause zu bringen oder den Heiligen Geist einzuladen, dir die Liebe des Vaters zu offenbaren. Ich habe 2 Lieder mitgebracht von dieser CD, die ich zurzeit rauf und runter höre. Und ich möchte euch einfach einladen, in dieser Zeit hier nach vorne zu kommen und ich habe hier so Kerzen mitgebracht und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es dir ein Anliegen, einfach symbolisch nach vorne zu kommen und entweder zu dem jüngeren Sohn oder zu dem älteren Sohn zu gehen und wo du dich vielleicht gerade mehr wiederfindest und einfach ein Gebet zum Vater zu sprechen oder einfach vor den Altar zu treten. Vielleicht kann man es sogar symbolisch nehmen für das Haus des Vaters, ich weiß es nicht, aber ich möchte euch einfach einladen, während wir dieses Lied hören oder diese 2 Lieder, ihr könnt auch einfach sitzen bleiben und die Augen schließen und ja, und einfach schauen, was passiert. Ich glaube, Gott ist da, der Heilige Geist ist da und er kann uns echt Räume öffnen, die wir nicht gekannt haben. Und er kann dich an Orte führen, die du nicht gekannt hast. Wenn es dir ein Anliegen ist, einfach nach vorne zu kommen und eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen, dann macht es hier vorne. Es ist einfach manchmal gut aufzustehen. Und wir werden einfach die 2 Lieder laufen lassen. Es dauert so 10 Minuten und danach werden wir nochmal schauen, was dran ist.